Die Lesung ist heute aus Lukas Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass man allezeit beten und nicht müde werden solle, und sagte: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war auch eine Witwe in der Stadt, die kam zu ihm und sagte: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, weil mir diese Witwe so viel Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mich ins Gesicht schlägt. Da sagte der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sollte er es mit ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich Recht schaffen. Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde. Worte des lebendigen Gottes.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind keine sehr große Besetzung heute. Umso schöner, dass wir Unterstützung aus den anderen Gottesdiensten bekommen. Lieben Dank. Ja, letzte Woche war hier Philipp Bußkamp und wir haben von ihm eine Predigt gehört und er rief uns Problembeladene auf, uns von Jesus erfrischen zu lassen. Und er erzählte uns lebensnah, was uns aber auch alles davon abhalten kann, zu Jesus zu gehen und ihm unsere Sünden, unsere Verfehlungen und unsere Nöte auch zu bringen. Uns beeinträchtigt manchmal unsere Erfahrung, die wir unbewusst auch auf unseren Glauben an Gott übertragen und wie wir ihm begegnen entsprechend. Und das setzt sich in unserem Gebetsleben auch manchmal fort. Und wir gehen entsprechend dann mit unseren guten wie schlechten Erfahrungen nicht immer so um, wie wir das vielleicht tun sollten. Und die Frage ist aber, wie gelingt uns das, dass wir letztlich glaubensstark bekräftigen können: Ja, Herr, du bist mein Gott. Du bist der Grund meiner Freude. Du bist mein Lebensglück, wie wir es gerade eben gesungen haben. Du bist der Fels, auf dem mein Leben gelingt. Welche Rolle hat Gebet dabei? Dem will ich mit euch zusammen heute nachgehen. Und zuvor einfach noch mal kurz Gott um sein Reden bitten. Ich bete mit uns. Jesus, wir kommen zu dir als dem König, der mit dem Leid in dieser Welt sehr gut vertraut ist, der den guten Kampf siegreich und zuversichtlich gekämpft hat, ohne selbst zu sündigen. Und wir wollen lernen, wie du zu kämpfen. Wir brauchen dafür deine Gnade in unserem Scheitern und wir brauchen deine Worte wie ein Sommerregen, der erfrischt und neues Leben hervorbringt. Ja, das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Genau, wenn ihr eure Bibel noch neben euch habt, dann schlagt gerne nochmal den Lesungstext mit auf. 1052 war die Seite Lukas 18. Da lesen wir gleich am Anfang in Vers 1 ganz wichtige Hinweise zum Thema unseres Lehrtextes heute. Es steht geschrieben: Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis, dass man allezeit beten und nicht müde werden solle. Okay, wer ist hier angesprochen? Hier spricht Jesus zunächst mit seinen Schülern und nicht mit dem ganzen Volk. Das weiß ich, weil ich das Kapitel zuvor gelesen habe, aber auch ihr könnt es mit mir zusammen erahnen, denn der Verfasser Lukas schreibt uns an anderer Stelle, dass er selbst davon ausgeht, dass Jesus seine Gleichnisse nur denen erklärt, die sich auch von ihm unterrichten lassen wollen. Und wenn wir also hier eine Erklärung vorab bekommen, wie dieses Gleichnis zu verstehen ist, dann wissen wir zugleich, dass Jesus zu seinen Schülern spricht und dass wir angesprochen sind, wenn wir auch heute von ihm lernen wollen. Was ist das Ziel dieses Gleichnisses? Es steht gleich am Anfang, Jesu Schüler sollen lernen, alle Zeit zu beten und nicht müde zu werden. Die Logik ist erstmal ganz einfach. Seine Schüler sollen aktiv und im Vertrauen auf Gott am Gebet festhalten. Denn wenn sie passiv oder mutlos werden, dann wird Beten sehr schnell zu einer Last, zu einer Aufgabe ohne Inhalt. Nun, warum sollen Jesu Schüler beten? Und zwar alle Zeit. Ein bisschen von der Erklärung liefern uns die Verse 2 bis 5 gleich im Anschluss daran. Dort können wir sehen, dass Menschen, die von Jesus lernen und ihm nachfolgen, ein bisschen vergleichbar sind mit dieser Witwe, die dort beschrieben ist, gegenüber einem ungerechten Richter. Fühlt euch gerne da so ein bisschen in diese Szene hinein. Lasst die Verse ein bisschen lebendig werden in euren Herzen. Da ist auf der einen Seite ist da ein Richter, der in jeder Hinsicht ungerecht ist. Er missbraucht seine Macht, die Gott ihm gegeben hat. Er ist rücksichtslos, um sein Wohl bemüht, nicht um das der anderen. Und auf der anderen Seite, da haben wir eine Witwe, die völlig hilfsbedürftig ist, ohne jegliche soziale Stellung, um ihr Recht in irgendeiner Form durchzusetzen. Sie wird schamlos ausgenutzt und sie ist schutzlos, wie ein Schaf unter Wölfen. Und Jesus beschreibt hier eine Witwe, die in einer Umwelt lebt, in der Ungerechtigkeit und Rücksichtslosigkeit die Normalität sind. Und auch Jesu Schüler leben in einer Umwelt, in der Ungerechtigkeit und Rücksichtslosigkeit die Normalität sind. Eine Normalität, die physisch und emotional Notlagen produzieren muss. Notlagen, die Ausdauer und Beharrlichkeit erfordern. Und in dieser Normalität will Jesus unser Herr sein. Inmitten aller unserer Notlagen. In diesen Notlagen will Jesus unser todesmutiger Retter, unser liebevoller Tröster, unser gerechter Richter sein. Und ihr Lieben, da wollen wir freilich alle hin. Ein Ort ohne Not, keine Gerechtigkeit, keine Ungerechtigkeit, keine Kriege, keine kaputten Beziehungen. Dafür aber Gerechtigkeit und Frieden, liebevolle Gemeinschaft. Das willst du auch. Selbst wenn du Jesus heute noch nicht deinen Herrn nennst und vielleicht bist du jemand wie ich und versuchst dir so ein bisschen deine Inseln zu schaffen, wo du für dich auftanken kannst. Deinen kleinen Rückzugsraum, deinen schönen Garten oder deine heile Familie. Aber die Sünde und ihre Folgen in der Welt, die kannst du nicht ausblenden, du kannst sie auch nicht überbrücken, du kannst dich ihr nicht entziehen. Du kannst nur Gott zuhören, eigene Schuld bekennen und Gott um gnädige Leitung in deinem Leben bitten. Und ich für meinen Teil, ich denke, ich habe das noch nicht vollständig verstanden. Ich bin nicht sicher, ob ich begreife, wirklich in der Tiefe, wie diese Notlage aussieht und welche Rolle Gebet dabei einnimmt. Welche Rolle das Gebet alle Zeit darin einnimmt. Ich frage mich aber, welche Notlage sieht Gott jetzt gerade, wenn er in unsere Herzen, in eure Herzen schaut und auf eure letzte Woche. Vielleicht sitzen einige unter uns hier, die gerade Schmerzen haben, die krank sind, die gequält sind von tiefsitzenden Ängsten, Sorgen um die Zukunft. Vielleicht gibt es da Wünsche, die nicht erfüllt wurden bisher. Vielleicht Liebe, die unerfüllt geblieben ist. Vielleicht erlebst du Demütigung am Arbeitsplatz. Und dir gehen Worte nach, die dir so wehtun. Oder du hast bösen Streit erlebt. Vielleicht sogar mit denen, die du am meisten lieb hast. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du als Christ damit um und wie möchte Jesus, dass wir damit umgehen? Und die Antwort ist, Jesus möchte, dass wir alle Zeit beten und nicht müde werden, nicht mutlos werden. Und Jesus lehrt das, weil er die geistliche Normalität dieser Welt kennt. In der Szene davor spricht Jesus mit seinen Schülern über das Reich Gottes und über die Zeit, in der wir leben. Er kündigt wirklich schwere Zeiten für seine Nachfolger an, von seinem eigenen Leiden und Sterben hin zu Zeiten voller Sehnsucht nach dem Herrn. Er warnt vor falschen Hoffnungen, die gestreut werden und die Menschen in die Irre führen sollen. Er kündigt große Sünde an, auf die endzeitliches Gericht folgen wird. Und umso wichtiger wird es also, dass die Schüler Jesu nicht mutlos und gebetsmüde werden angesichts von Verheißungen, die noch ausstehen, die noch nicht erfüllt sind, aber auch im Anbetracht von Herausforderungen, die da kommen, von denen es heißt, dass sie sogar den Einsatz des Lebens erfordern. Und viele Schüler haben tatsächlich ihr Leben hingegeben für das Evangelium. Sie haben tatsächlich ihr Leben verloren, sie haben Schläge, sie haben Verfolgung, sie haben Hass auf sich genommen. Und ich frage mich, wie war das physisch und emotional denn möglich? Und die Antwort haben wir hier vor uns. Sie haben sich Jesu Worte zu Herzen genommen. Sie haben alle Zeit gebetet und sind trotz Verfolgung nicht müde geworden. Aber zumindest für mich ist das kein Selbstläufer. Es gibt Stunden und Tage, da habe ich ein Kloß im Hals. Und ich fühle mich wie gelähmt. Da liege ich am Boden und würde vielleicht gerne weinen und kann es aber nicht. Und trotzdem ist der ganze Körper irgendwie in Unruhe. An Schlaf ist sowieso nicht zu denken. Die Seele will sich verkriechen oder am liebsten um sich schlagen. Und dann bin ich froh, wenn ich einfach eine SMS an ein Geschwister schicken kann und um Gebet fragen kann. Und vielleicht hattest du tatsächlich in der letzten Woche solche Momente. Und ich hoffe und glaube, dass es dann hier viele gibt unter uns, die dafür Verständnis haben. Und es freut mich ganz besonders, wenn du trotzdem hier Platz genommen hast. Nicht, weil du hilfreiche Worte irgendwie von mir erwartest, sondern weil du Hilfe von Gott erwartest und dich durch sein Wort erfrischen lassen möchtest. Und so sind wir alle eingeladen. Hier ist ein Raum für Gebet, hier ist ein Raum für Stille, allein oder in Gemeinschaft. Und wenn du auch nur mit dem Kloß im Hals seufzen kannst, wende dich an Jesus alle Zeit. Denn wenn Jesus zum Beten auffordert, dann zeigt er auch den Weg dahin. Im Wissen, dass auch Kämpfe vor uns stehen, Jesus bürdet uns nicht eine zusätzliche Last auf, dass wir neben allen Problemen auch noch mal endlich ein bisschen mehr beten sollen. Er steht nicht als beinharter Trainer mit der Stoppuhr daneben und sagt, hey, alle Zeit beten. Denn was alle Zeit konkret meint, das lässt sich am besten am Vorbild von Jesus betrachten. Und lasst uns da doch mal überlegen, wie macht Jesus das denn? Jesus sucht die Stille im Gebet, wenn Menschen ihn drängten, beispielsweise. Er betet vor wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel der Berufung der 12 Jünger. Unter schweren Bedrängnissen, vor der Gefangennahme in Gethsemane etwa, ging er ins Gebet. Und selbst in der Stunde des Todes betet er für seine Feinde und er stirbt betend. Es gibt einen kleinen Eindruck davon, wie Jesus das Gespräch mit seinem Vater sucht, gerade in Vorbereitung auf und inmitten von Kämpfen. Und wenn es stimmt, wie Gottes Wort sagt, dass Jesus wirklich alle Versuchungen kennt, die wir auch kennen, dann wurde Jesus genauso physisch und emotional zerschlagen, wie auch wir selbst das erleben. Jesus kennt also tiefen Schmerz. Jesus kennt tiefe Demütigung. Jesus kennt tiefe Ungerechtigkeit. Und wenn ihr in Vers 6 schaut und euch da fragt, was meint es, was da steht, hört, was der ungerechte Richter sagt, dann können wir da erstmal zunächst feststellen, Jesus betrachtet diesen Richter als ungerecht. Und er stellt sich selbst daneben und sagt, ich bin anders, ich bin nicht so. Ich bin ein gerechter Richter. Und wenn dieser ungerechte Richter in dieser Situation handelt, wie viel mehr werde ich als gerechter Richter handeln, der ich der gerechte Richter im Himmel bin? Jesus kennt tiefe Ungerechtigkeit und es zerreißt ihm das Herz, Geliebte leiden zu sehen. Und wenn du hier sitzt und weißt, dass du ihn liebst, dann kannst du auch sicher wissen, dass du nicht alleine leidest, denn Jesu Herz ist zerrissen über deinem Schmerz und er ist treu. Er ist treu im Gebet für dich. Aber Freunde, ihr ahnt ein bisschen das Problem. Wir sind alle noch nicht wie Jesus. Wir sind alle nicht solche Beter. Aber darum dürfen wir ja Schüler sein. Schüler dürfen lernen und darum dürfen wir auch gemeinsam lernen und Lasten tragen. Und lasst uns das doch auch zusammen tun. Frei nach der Liedzeile, kannst du nicht mehr beten, dann gehen wir gemeinsam zu Jesus hin. Ja, es gibt aber auch Gebetshemmer, die dein Gebet unterdrücken können oder wollen. Schaut gerne nochmal in Lukas 18 mit rein. Einige davon kommen in Vers 7 zum Ausdruck. Dort heißt es, sollte aber Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und sollte er es mit ihnen lange hinziehen? Nun, was meine ich mit Gebetshämmern? Erste Möglichkeit, du könntest zum Beispiel verunsichert sein, ob du zu diesen Auserwählten Gottes gehörst, die hier beschrieben werden. Bist du auserwählt? Bist du von deiner Identität her ein Kind Gottes? Bist du geliebt von Mutterleib an? Und das sind lebenswichtige Fragen. Daher bleib nicht allein damit. Und ich bete aber genauso im gleichen Moment, dass diese Fragen dich zu Jesus hinführen und nicht von ihm weg. Du könntest auf der anderen Seite auch Zweifel haben und sagen, Herr Jesus, Tag und Nacht habe ich gebetet, aber meine Not, die hat sich nicht verändert. Hört Jesus dir nicht zu? Hört Gott mir nicht zu? Warum handelt er denn nicht endlich? Wer kennt diese Momente nicht? Wer kennt ihn nicht, diese Momente, wo solche Gedanken, solche Fragen in uns laut werden? Und in Offenbarung 6 fragen sogar Christen, die ihr Leben für Jesus verloren haben, genau diese Frage. Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht? Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht? Ich habe also auf deine Frage, auf die Dauer deiner aktuellen Notlage keine Antwort zu geben, wenn diese Frage in deinem Herzen Unruhe stiftet. Ich weiß aber, dass diese Christen, die hier beschrieben wurden, genau das Richtige machen, denn sie gehen zu Jesus hin und fragen ihn. Und außerdem gibt uns Jesus in Vers 7 noch ein paar weitere Hinweise, die unser Herz beruhigen sollen. Zum einen, er hat alle diese Gebete bei Tag und Nacht. Er hat sie gehört. Er weiß, dass seine Auserwählten Tag und Nacht zu ihm schreien. Er hat sie gehört. Und unser Schmerz ist ihm nicht egal. Gott schiebt auch nicht auf die lange Bank und schaut unbeteiligt irgendwie zu, während wir eine Runde leiden. Vielmehr verfolgt er einen Plan mit seinem Volk und jedem einzelnen Auserwählten. Der Apostel Petrus hat diesen Plan einmal so ausgedrückt und lest das gerne auch mit auf dem Beamer mit, im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Abvers 9. Da heißt es: Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle umkehren zu ihm. Der Tag des Herrn wird aber unerwartet kommen, wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Elemente in Hitze aufgelöst. Die Erde mit allen Menschenwerken darauf ist dann verbrannt. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen, den Tag Gottes zu erwarten und seine Ankunft zu beschleunigen, den Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente sich auflösen in dieser Glut. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Gott hat einen Plan und er schafft es, was wir nicht schaffen. Er schafft es, gleichzeitig mitzuleiden, gleichzeitig geduldig zu sein, nicht zu verzögern und an seinen Zusagen festzuhalten. Er leidet gleichzeitig mit, er ist geduldig, er verzögert nicht und er hält fest an seinen Zusagen. Und diesen Plan, den erkennen wir in Kurzform, auch in Lukas 18, Vers 8. Seht ihr da Gottes Plan und seine Zusage? Sobald die Zeit gekommen ist, wird Gott unverzüglich dem Leid und der Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Jesus sagt fest zu, dass das Recht geschaffen wird. Es wird nicht wiederhergestellt, sondern es wird erstmals und neu geschaffen. An diese Zusage bindet sich Jesus mit Eid. Es ist dieselbe Zusage, die auch Petrus in unserem Einschub zuvor verkündet hat. Aber jetzt ist die Frage, was machen wir mit solchen Zusagen, die Gott uns gibt? Streckst du dich aus nach Gott und solchen Zusagen, wenn du niedergestreckt am Boden liegst? Glaubst du Jesus auch dann, wenn du entmutigt bist? Glaubst du, dass das Recht vollkommen hergestellt wird? Sind Zusagen wie diese die Kraft für deine Gebete in Schwachheit? Die Kraft, in der du auch erlebst, dass Gott persönlich in deine Situation hineinkommt und hineinspricht? Sind solche Worte dein Schutzschild, ohne dass du nicht aus dem Haus gehen möchtest, wenn schwere Zeiten insbesondere anstehen? Lässt du dich bestimmen von Gottes Reden? Oder kommt es dir eher so vor, als würde Gott irgendwie zu spät aktiv werden? Als wäre er so ein bisschen unwillig, dir eigentlich zu helfen? So ein bisschen so wie dieser ungerechte Richter in dem Gleichnis, wo die Witwe immer wieder neu kommen muss und nach, ja, geh wieder. Glaubst du, dass Gott zu spät kommt? Oder lässt du dich bestimmen von deinen Erwartungen und Wünschen an das Leben? Gibst du das Gebet auf, weil deine Erfahrungen, deine Hoffnungen irgendwie nicht erfüllen? Bleibst du enttäuscht zurück? Diese Fragen kannst du nur mit Gott prüfen. Aber es sind Fragen, die jetzt nicht ich primär stelle, sondern ich glaube, sie werden uns von Jesus in dem letzten Vers 8 aufgeworfen. Und sie sollen uns ins Gebet hineinführen, statt vom Gebet weg, von Jesus weg. Es steht geschrieben: Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde. Jesus fordert uns hier bewusst heraus. Er provoziert. Wenn er als gerechter Richter in die Welt kommt, wenn er wiederkommt, um Gerechtigkeit und eine neue Welt zu schaffen, wird er dann Menschen finden, die trotz aller Herausforderungen alle Zeit beten und Gottes Zusagen als lebendiges Wort nehmen und glauben. Jesus fragt: Suchen meine Schüler, suchst du noch in allen Lebensbereichen meine Nähe im Gebet, oder wirst du müde, wirst du mutlos? Und an dem Punkt möchte ich einfach einladen für eine kurze Zeit der Stille im Gebet. Ich werde es auch machen und dann einfach gemeinsam im Gebet schließen. Also nehmt euch einen kurzen Moment, eine kurze Zeit der Stille, wo ihr einfach das mit Gott bewegen könnt, was eure Notlagen gerade sind, was Gottes Zusagen in dieser Notlage sind. Und lasst uns dann gemeinsam im Gebet abschließen. Eine kurze Stille. O Jesus, du hast gehört, was wir dir in der Stille zugetragen haben. Danke, dass wir nicht auf uns allein gestellt sind. Ja, wir suchen deinen Trost, wir suchen deine Ermutigung und wir suchen auch deine Korrektur und Vergebung. Herr, mach uns fest in dir, mach uns fest in deinen Zusagen, hilf uns als Gemeinde und einzeln, deine Zusagen zu bewahren, deine Zusagen zu sammeln, zu verinnerlichen. Und dir zu glauben. Ja, damit wir gerüstet sind für den guten Kampf. Denn wir wollen dich loben alle Zeit und in Ewigkeit. Und so verkünden wir deinen Sieg. Wir verkünden deinen Namen. Wir sind dein, O Jesus. Amen.